Nun, wir wollen Herkunft und Zukunft des Menschen machen heute. Und ich muss einigermaßen mit Ihnen lesen heute. Darf ich diese Belastung wegmachen? Mein Thermostat ist nicht mehr nötig. Ich will Ihnen mit Ihnen lesen, was ich hätte vorher lesen müssen, im 1. Mose 1 bis 31. 1. Mose 1 bis 31. In diese Stellen sind sehr, sehr wichtig als Gottes Wort für uns. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Es gibt verschiedene gute Dissertationen in der amerikanischen Literatur über war und wurde. Und sie sind zu der Überzeugung gekommen, dass Luther recht hatte. Aber man kann es anders lassen, wenn man will. Ich glaube, es war, nicht wurde. Also das Empty and Void heißt es von Whitcomb. Kennen Sie Whitcomb? Ja. F. Whitcomb, ja. Ja, ja, von Grace Baptist Seminary in Indiana. Er hat eine sehr gute Dissertation geschrieben für Theologen da. Ausgezeichnet. Und Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und Finsternis nannte er Nacht. Und es war Abend, und es war Morgen, ein erster Tag. Also das Abend, morgens und abends, es war Abend und Morgen, ist theologisch gesehen, und ich bin nur ein Stümper in der Theologie, aber man sagt, dass das von 24 Stunden spricht. Man sagt das. Sie müssen es prüfen. Ja, und Gott sprach, es werde eine Feste inmitten der Wasser, und sie scheidete die Wasser voneinander. Und es geschah, Gott machte die Feste und schied die Wasser unter der Feste von den Wassern über der Feste. Und Gott nannte die Feste Himmel. Und es war Abend, und es war Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach, das Wasser unter dem Himmel sammle sich an einen Ort, und es sammle sich an einen Ort, und das Trockene, dass das Trockene sichtbar werde. Und es geschah also, und Gott nannte das trockene Land, und die Ansammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse sprossen junges Grün, Kraut, das Samen trägt, und Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, auf der Erde, in denen ihr Same ist. Es geschah also, und die Erde ließ sprossen junges Grün, Kraut, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, je nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Es ward Abend, es ward Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter werden an der Feste des Himmels, Tag und Nacht zu scheiden, und sie sollen die Zeichen als Zeichen dienen zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren. Merkwürdig, nicht wahr, dass die Bibel sagt, dass die Pflanzen am Tag geschahen, am dritten Tag, ehe die Sonne da war. Wenn die Tage Zeitalter waren, da waren die frisch erschaffenen Pflanzen ohne Sonne ein Zeitalter. Nun, die Sonne von den Sternen, wenn sie da waren, also hat Licht zuerst gemacht, nicht wahr, reicht nicht aus für Pflanzen. Ihre Pflanzen werden nicht bei Sternenlicht gedeihen, auch bei Mondlicht nicht. Sie müssen stärkeres Licht haben. Also ist eine ganz große Schwierigkeit da, wenn man die Tage nicht als Tage nimmt. Jede Pflanze hält einen Tag aus. Aber ein Zeitalter, das ist schon ein bisschen schwierig. Ja, und dann kamen diese Leuchten, um Licht von Finsternis, Tag und Jahreszeiten zu trennen. Es geschah also, und Gott machte die zwei großen Lichter, das größere Licht dass sie den Tag beherrsche, das kleinere Licht, dass sie die Nacht beherrsche, dazu auch die Sterne. Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie auf die Erde leuchten und Tag und Nacht beherrschen. Wie würden Sie das sagen? Wie würde man wissenschaftlich jetzt die Bezweckung von Sonne, Mond und Sterne beschreiben in wissenschaftlicher Sprache? Haben Sie es? Haben Sie keinen Kaffee gehabt heute Morgen? Also teleonomisch. Der Zweck der Sonne und des Mondes und der Sterne ist, auf die Erde zu leuchten. Sie haben keinen Selbstzweck. Die sind Teleonomie, Planung für die Menschen. Und alles andere, was wir an den Menschen sehen, ist teleonomisch. Es riecht nach Teleonomie. Und die materialistische Wissenschaft leugnet das. Dort setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie auch die Erde leuchten, und Tag und Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es war Abend, es war Morgen, ein vierter Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebenden Wesen. Vögel sollen fliegen unter der Erde, in der Feste des Himmels. Und es geschah also, und Gott schuf die großen Seetiere, alles, was da lebt und webt, wovon das Wasser wimmelt. Und alle geflügelten Tiere, ein jegliches nach seiner Art, nach seiner Spezies, wenn sie wollen. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, mehret euch und füllet die Wasser des Meeres, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es war abends, es war morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen, Vieh, kriechende Tiere, Wind des Feldes, ein jegliches nach seiner Art. Merkwürdig, dass Gott das immer wiederholt. Für den Computerexperten spricht das von Computerprogrammierung. Denn ein Programm kann nur das eigene Programm hervorrufen und nicht ein anderes. Aber wer das liest mit erleuchteten Computeraugen, dem wird das auffallen. Nicht, dass ein Programm in das andere durch Zufall übergeht. Unmöglich. Das geht nicht. Sieht ein Computermann sofort. Es war abends, war morgen, ein fünfter Tag. Dann kommen die lebende Wesen, Vieh, kriechende Tiere, Wind des Feldes, ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah also, und Gott machte all die verschiedenen Arten des Wildes, des Viehes und alles dessen, was auf dem Erdboden kriechen. Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns am gleichen Tag, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich. Also die Mehrheit in der Gottheit, die Trinität, nach unserem Bild. Also müssen wir auch in der Trinität sein. Der Dualismus reicht nicht. Die Sonne herrschen über die Fische im Meer, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Wind des Feldes und über alles Kriechende, dass auch der Erde sich regt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem eigenen Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Weib schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar. Sie müssen bedenken, dass indem er Adam schuf, seine Blaupause, schuf er Eva, denn sie hat die gleiche Blaupause. Nur in Eva ist das Y weg und verdoppelt sich automatisch durch X. Also in der Erschaffung von Adam ist die Erschaffung von Eva inbegriffen. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Weib schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels und das Vieh und alle Tiere, die auf der Erde sich regen. Ich habe einen Absatz gesehen, eine Abhandlung gesehen über das. Es wäre besser, wenn es nicht herrschen wäre, sondern sie sollen fliegen. Also bebauen das Feld und hüten und pflegen wie ein, wer weiß, was das Wort Husband bedeutet. Ja, Ehemann, ja, aber das ist sehr schlecht im Deutschen. Husband heißt im Norwegischen Husbond. Und das ist, dass er housebound, also an das Haus gebunden ist, um seine Frau zu pflegen. Sehr schönes Wort. Und sie pflegt ihn natürlich. Wenn sie das nicht tut, ist sie ein Hussy, wenn sie wissen, was ein Hussy ist. Eine Frau, die nur genießt und nicht gibt, ist im Englischen ein Hussy. Gucken Sie mal im Wörterbuch, Sie werden es wahrscheinlich nicht bekommen, aber das ist, was es bedeutet. Gott segnet sie und sprach zu ihnen seit fruchtbar Jahr. Über das Vieh und alle Tiere, die auf der Erde sich regen. Gott sprach sie, ich gebe euch alles Kraut, aha, das Samen trägt. Sie waren Vegetarier. Auf der ganzen Erde und alle Bäume, an denen samenhaltige Früchte sind, das soll eure Speise sein. Aber allen Tieren des der Erde und allen Vögeln des Himmels, allem, was sich regt auf der Erde, was Lebensodem in sich hat, gebe ich alles Gras und Kraut zur Nahrung. Also die Natur am Anfang hatte keine Karnivore, Fleischfressende, sondern nur pflanzenfressende Tiere. Alles. Und deshalb heißt es, am Ende wird der Löwe Stroh fressen wie der Ochs. Das Paradies am Anfang schlug nicht in sich die Vernichtung durch den Tod. Gott spendet Leben und er baut Leben auf, nicht durch den Tod. Der Darwinismus sagt, dass die ganze Schöpfung aufgebaut wird durch Milliarden von qualvollen Toten. Nun, wenn ein Gott der Liebe, der uns erschaffen hat in Liebe, uns gebaut hat durch das gegenseitige Auffressen, das klingt mir merkwürdig. Was er getan hat, ist uns erschaffen, um Pflanzen zu essen, ursprünglich. Erst wann kam das Fleischfressen rein? Wann ist das gekommen? Nach dem... ja, also Fleischessen nicht. Ja?
Nach Noah.
Der einzige Tod war eben der Tod als Opfertod, wo der Herr sie einkleidete in Fellen, nicht wahr? In Pelzen von getöteten Tieren. Und Gott hat das getan. Die Menschen haben es nicht getan, ja? Ja. Ja, aber es heißt nicht, dass er es gegessen hat. Das war nicht ursprünglich angeordnet. Ursprünglich war angeordnet, was Gott gegeben hat, war Pflanzen und die Früchte von Pflanzen. Erst nach dem Tod, wie Sie gesagt haben, hören wir, auch nach dem Sündenfall hören wir von Tod und das wurde Gott geopfert. Wir lesen nicht, soviel ich weiß. Ja, ich bin kein Theologe. Soviel ich weiß, wurden sie nicht gegessen, ja?
Wie sieht das in der Tierwelt aus, nach dem Sündenfall? Haben da die Löwen auch noch mal Kraut gegessen oder haben sie sich dann an Lämmern vergriffen und an anderen Tieren?
Ich glaube, dass sie, ich weiß es nicht, aber steht nicht hier. Aber ganz gleich, wann das gekommen ist, dass die Menschen Fleisch aßen, kam nach der Sintflut. Dann wurden sie den Menschen preisgegeben. Und ich glaube, dass vor der Sintflut die Menschen ein ganz anderes Verhältnis hatten zu den Tieren. Gucken mal, dass sie einfach reingingen zu Noah, in die Arche. Sie kamen von selber. Sie hatten ihn nicht gefürchtet. Ich weiß es nicht, ob sie in anderen Ländern gelebt haben, wo die Tiere, die auch die Vögel, wenig Angst haben vor Menschen. In Teilen von Amerika, zum Beispiel in Kalifornien, sind die Tiere draußen in der Wüste viel zutraulicher, als was sie hier sind. Zum Beispiel, man kann einen Kolibri fast auf die Hand bekommen. Wissen Sie, sie fliegen direkt über der Hand. Sie werden aus der Hand fressen. Ich habe es probiert, habe sie so fotografiert. Ganz wunderbar, sind ganz zutraulich. Kommen, gucken einen an und schweben in der Luft, indem sie das tun. Sie haben nicht gelernt, dass der Mensch ein gefährliches Biest ist. Nun, am Ende der Zeit, alles, was ich sagen will, ich habe sehr viel zu sagen heute Morgen, am Ende der Zeit wird die Gesinnung des Löwen wieder so sein, dass es die Lämmer nicht frisst. Nicht zu viel fragen, denn ich komme nicht vorwärts. Ja. Ja, verändern muss. Gott hat sie so gemacht, mit Information von seinem Reich, dass sie Pflanzen fraßen. Nun, sie sind jetzt degeneriert. Ich nehme an, dass er Injektion von neuer Information geben wird in der neuen Welt. Aber darüber komme ich zu reden. Ich komme darüber zu reden gleich. Lasst uns die Information zuerst haben. Es geschah also, und Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, sieh, es war sehr gut. Und es war Abend und es war Morgen, der sechste Tag. Nun schlagen Sie mit mir bitte auf Apostelgeschichte 17, 17, 28. Hier spricht Paulus auf dem Areopag. Da sagt er, 26, und er hat von einem Menschen alle Völker abstammen und sie auf dem ganzen Erdboden wohnen lassen. Was hat er gesagt über die Herkunft des Menschen? Sagen Sie es mir bitte. Nein, bleiben Sie beim Text. Er hat gesagt, lesen Sie es doch. Wissen Sie, wozu man erzogen wird bei der Jura als Jurist, dass man einen Text, ein Dokument liest, zu sehen, was drin ist, und nicht zu sehen, was nicht drin ist. Und hier heißt es, von einem Menschen hat er alle Nationen kommen lassen. Warum hat er nicht gesagt, von einem Paar? Sicher, aber von einem Menschen war es, was biologisch unmöglich ist. Biologisch ist es nicht möglich. Nur durch dieses Verfahren, wovon wir gesprochen haben mit Eva, ist das möglich. Gott hat das getan von einem Menschen. Ich nehme Gottes Wort sehr ernst. Er sagt genau, was er kann. Denken Sie an diesen Physiker, der jetzt gestorben ist. Er hat gesagt, wenn Gott sich nicht genau ausdrücken kann, dann will ich nicht auf ihn hören. Und hier heißt es von einem Menschen. Jeder Biologe hätte gesagt, von einem Paar. Aber hier ist von einem Menschen, das nehme ich sehr ernst. Abstammen lassen, sie auf dem ganzen Augen wohnen lassen und hat im Voraus ihre Zeiten, ihre Grenzen, ihres Wohnens bestimmt, damit sie Gott suchten, ob sie ihn wohl spüren und finden möchten, da er doch nicht fern ist von einem jeden unter uns. Denn, 28, in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, seines Geschlechts sind wir. Nun, Geschlecht ist das gleiche Wort wie Art. Wir sind der Spezies Gottes. Es ist eine Fußnote hier, ich lese Ihnen vor, zu 28. Gemeint ist vorzüglich Aratus aus Sizilien, der im 3. Jahrhundert vor Christus lebte. Die angeführten Worte beziehen sich bei ihm auf die Abstammung aller Menschen von Zeus, dem höchsten Gott der Griechen. Also, wenn wir abstammen von Zeus, wollte er sagen, dass wir das Geschlecht, die Art, die Spezies von Zeus haben. Und Paulus, als er das predigen wollte, benutzte die eigenen Dichter, um das zu sagen. Nun, lesen Sie mit mir, wir haben so viel zu tun heute Morgen. Lesen Sie 2. Korinther 5, und dann gehe ich so schnell wie ich kann durch dieses Ganze. 2. Korinther 5, 1 bis 5. Denn wir wissen, dass wir, wenn unsere irdische Zeltbewohnung abgebrochen sein wird. Was ist die irdische Zeltbewohnung?
Der Leib.
Der Leib. Sagen Sie es wissenschaftlich jetzt. Soma. Ist gut? Wenn unsere irdische Zeltbewohnung abgebrochen sein wird, wir einen Bau haben, also ein anderes Zelt. Ein Zelt ist ein Bau, nicht wahr? dass wir einen Bau haben, den Gott bereitet hat. Ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmel. Wie hat Jesus das gesagt? Ich gehe hin, die vielen Wohnungen für euch zu machen, nicht wahr? Die vielen Wohnungen. Nun, die Wohnungen, die gemacht werden, gucken Sie mal nach in Young's Concordance. Gucken Sie am besten nach in Strong's Concordance. So 2000 Seiten, da hat man Informationen da drin. Was er meint, ist, dass die Tätigkeit des Schöpfers, sind Sie mit mir, die Tätigkeit des Schöpfers, Jesus, heute, besteht nicht darin, Adam mit Materie zu bekleiden, sondern Adam mit Ewigkeit zu bekleiden. Mit einem Leib aus Materie bekleiden, das geschah in den 6 Tagen. Adams Psyche wohnt in einer Zeltbewohnung aus Materie. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor, alles, was sie wollen. Aber das ist alles vergänglich. Nun heißt es, dass Jesus hingegangen ist und seine Schöpfertätigkeit in dieser Dimension, in dieser Zeit, besteht darin, mir einen Auferstehungsleib zu bereiten, soweit ich erlöst bin. Er macht mir eine neue, ewige Zeltbewohnung. Ist es gut? Gut. Denn deshalb seufzen wir auch, indem wir uns sehnen, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Wir wollen unser Zelt nicht verlieren. Mein Zelt ist unbrüchig, nicht wahr? Aber trotzdem hänge ich sehr an ihm. Er dient mir, hab Augen, nicht wahr? Und hab Ohren. Und ich hab eine gute Nase, gute Zunge. Die Propriozeption geht immer noch einigermaßen. Und ich hänge dran, denn meine Psyche, das sind die Werkzeuge meiner Psyche. Aber was Gott sagt, ist, dass Jesus den gleichen Plan, dies werde ich noch einmal erwähnen, den gleichen Plan, den gleichen genetischen Plan nehmen wird, um mich mit neuem Stoff zu bauen. Das heißt, dass dieses Haus aus Backsteinen gebaut ist, nach einem Plan. Nun, man könnte den gleichen Plan nehmen und das gleiche Haus aus Gold bauen. Das könnte man. Oder man könnte es aus Diamant, wäre stärker, nicht wahr, bauen. Das gleiche Haus, der gleiche Plan, aber dann viel weniger zeitlich bedingt als diese elenden Backsteine, nicht wahr? Und was er sagt, ist, ich nehme den gleichen Plan, die gleiche Psyche, den gleichen Code, und ich baue eine ewige Zeltbewohnung für euch. Und Jesus ist dabei, einen Auferstehungsleib zu machen für sie. Und da werden sie eines Tages, ihre Psyche wird nicht verfügen über Hände, die kaputt gehen, über Augen, die kaputt gehen, sondern über Organe, die nicht kaputt gehen, als das ewige, die ewige Zeltbehausung im Himmel. Denn wir, die wir in dem Zelt sind, das kaputt geht, wir seufzen, wir sind bedrückt. Oh ja, das sind wir. Weil wir nicht wünschen, entkleidet, sondern überkleidet zu werden, denn das Sterbliche vom Leben, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Jetzt kommt's. Ein zentraler Vers in der ganzen Bibel. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott. Was ist der Zweck der Erschaffung des Menschen? Dass wir, wie die Schweizer sagen, wir zügeln, wir ziehen um. Der Zweck unserer Erschaffung ist, dass wir umziehen können in eine ewige Behausung. Aber je nachdem, wie eine Behausung ist, müssen die Leute sein, die drin wohnen. Wenn sie Kinder in dieses Haus lassen, nicht wahr, und keine Eltern da sind, um sie zu erziehen, machen sie sehr schnell kaputt. Nicht wahr? Vollkommen durcheinander. Und dass wir in eine ewige Behausung kommen, das heißt, dass die Psyche erzogen werden muss, ihre Persönlichkeit, ihr Ich, muss erzogen werden, dass sie bereit sind, nach der Erlösung durch das Blut Jesu, dass sie bereit sind, in so einer herrlichen Wohnung zu wohnen. Wissen Sie, wie die englische Übersetzung ist für die vielen Wohnungen, die Jesus Christus für uns vorbereitet? Kennen Sie das Wort? Behold, I go to prepare many mansions. Und Sie wissen, was ein Mansion ist. Das ist ein Landhaus, ein Rittergut. Und er geht hin, wir wohnen in Hütten jetzt, aber er geht hin, um uns Landhäuser zu bereiten in der Ewigkeit. Das ist der Sinn der Sache. Also ich finde es ganz herrlich. Und das ist natürlich unsere Zukunft. Der uns eben hier zubereitet hat, ist ein Landhaus zu beziehen. Da werden wir wohnen. Und dazu ist die Erlösung. Er hat uns gemacht mit dem Ziel im Auge. Und wir leben hier, als ob wir ewig leben werden in diesen Hütten. Und das werden wir nicht. Der uns eben dazu bereitet hat, ist Gott. Und der uns den Geist als Angeld gegeben hat. Wie kann man kein Charismatiker sein? Als Angeld, dass das der Zweck der Erschaffung des Menschen ist, ist der Geist, den er uns gegeben hat. Wenn Sie das wegnehmen, Sie sind erstaunt, das von mir zu hören, nicht wahr? Aber wenn Sie das wegnehmen, dann haben Sie die Quittung Gottes, dass das sein Plan ist. Und jetzt muss ich doch ein letztes Wort, es tut mir sehr leid, aber ich muss das lesen. Philipper 2, Vers 5. Diese Gesinnung heget in euch, die auch in Christus Jesus war. Philipper 2, Vers 5. Diese Gesinnung heget in euch, die auch in Christus Jesus war, der, als er in der Gestalt Gottes war, nicht für einen Raub hielt, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm und den Menschen ähnlich wurde. Er nahm eine Hütte an und der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tode am Kreuz. Daher hat ihn auch Gott über die Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus ich beuge jedes Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also Jesus hat einen Auferstehungsleib bekommen. Und er sitzt zu Rechten Gottes in der Höhe, weil er gehorsam war in dieser Hütte bis zum Kreuz. Das ist, warum Gott das gemacht hat. Er lernte in den Dingen, die er hier litt, den Gehorsam und bereitete sich so vor auf die ewige Behausung seines Auferstehungsleib. Nun, lasst uns das machen. Aber es war die schnellste Methode, zu sagen, was ich sagen wollte heute Morgen. Das viele Lesen aus dem Wort Gottes. Ich habe das bewusst vorher nicht getan, aber jetzt musste ich alles nachholen. Nun, wir sind gebaut, ursprünglich, wie Adam gebaut wurde, und eine Blaupause in Gottes ewigen Gedanken wurde hindurchgereicht am sechsten Tag. Wir sind konzipiert worden, das Konzept von mir, Leib, Seele und Geist, ist konzipiert worden in der Ewigkeit. Denn Gott denkt nicht zeitlich, er ist ewig. Und seine Gedanken sind ewig und deshalb uns nicht zugänglich, weil wir ewig nicht denken können. Aber er selber ist Mensch geworden, auf dass seine Gedanken in der Zeit zugänglich sind für meinen Computer, der zeitlich bedingt ist. Nun, als das geschah, kam Gottes Geist und schwebte über die Materie und baute einen Leib, eine Seele mit seinem Geist, sodass eine neue Psyche entstand. Das ist, was hier geschieht. Nun sehen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, sehen Sie, wir sind nicht das Produkt der Zeit. Und das ist der grundlegende Irrtum von der Evolutionslehre, weil sie nicht an die ewigen Dimensionen glauben. Die Konzeption, das Konzept Gottes für uns, ist ein ewiges Konzept. Nun, wenn er in den Multidimensionen ist, er wohnt in einem Licht, zu dem kein Mensch nahen kann. Was er tun wollte auf Erden war, in den Elementen der Erde nach einem Plan in Fleisch und Blut, einen Plan in der Materie, in der Zeit realisieren. Und dann der Sündenfall, war bekannt natürlich vor Gott, ehe die Zeit begann, und er bereitete diese Erlösung vor in Jesus, auch in die Ewigkeit. Also Jesus ist der Ewige und wir sind geplant worden in den ewigen Gedanken Gottes. Die Bibel sagt ganz klar, jetzt sind sie in der Lage, das zu verstehen, dass am sechsten Tag, wo es Abend und Morgen wurde, dass er diesen Plan durchleitete durch einen Ereignishorizont, dass die Ewigkeit in die Zeit hineinleuchtete. Wir sind nicht das Produkt der Zeit. Wir sind das Produkt der Ewigkeit, realisiert in der Zeit. Und Gottes Geist hat das getan, und Gottes Geist ist natürlich auch ewig, braucht also keine Zeit, sich zu entwickeln. Sie können das auch sehen. Wissen Sie, man hat jetzt 25 Jahre an dem genetischen Code gearbeitet. Und wir wissen, was uns formt. Wir können die äußere Form, darf ich das sagen? Es könnte Heresie werden, das will ich nicht. Wir können die Unendlichkeit des Geistes Gottes ermessen an dem genetischen Code. Wissen Sie, wenn man das sieht, es ist die perfekteste Miniaturisierung. Sie wissen, was Miniaturisierung ist. Die perfekteste Miniaturisierung, die man sich denken kann. Stellen Sie sich vor, ein Bakterium mit Billionen von Bits von Informationen repliziert sich in 20 Minuten. Die meisten menschlichen Zellen können sich replizieren mit fast der Unendlichkeit von Informationen drin, Bits von Informationen, Überraschungseffekte, in 7, 8 Stunden. Die Spermien gehen noch schneller. Die Eier sind schon vorgebildet bei der Geburt von jeder Frau. Die sind alle da. Aber wenn man das misst, die Information denn, ich sag Ihnen, ich bin der Meinung, dass man so nah wie man nur kann, die Ewigkeit in der Zeit sieht. Die Unendlichkeit in der Endlichkeit sieht. Man hat jetzt entdeckt, dass ganze Stücke von diesem genetischen Code versetzt werden können. Und wenn sie falsch versetzt sind, kann das Ding sich korrigieren. Woher weiß es denn das? Der Eccles, Sir John Eccles, und auch Spelly in Kalifornien, wissen Sie, was sie getan haben? Die Auswirkung des genetischen Codes ist so, dass die Nerven zurückwachsen von dem Auge zu der entsprechenden Stelle im Gehirn, dass die Verdrahtung richtig ist. Muss richtig sein. Und da hat Sperry, der jetzt Nobelpreis bekommen und auch gottesfürchtig geworden ist durch diese Dinge, früher war er Materialist, er hat dann bei Fröschen das Wachstum des Nervs des Auges versperrt, physikalisch, dass es nicht zurückwachsen konnte an die Stelle, die es haben muss, um sehen zu können im Auge, dass die Verdrahtung richtig ist. Und er hat die richtige Verdrahtung physikalisch versperrt. Und wissen Sie, was tut? Der Nerv wächst weit herum und kommt weit zurück, um die richtige Stelle zu finden. Und wenn man dann, wenn es herumgewachsen ist und beinahe dran ist, noch einmal blockiert, wird es endgültig so blockiert, dass es nicht reinkommen kann, wird es an die nächstbeste Stelle gehen, dass das Ding sehen kann. Es sieht also so teleonomisch aus, als ob es wüsste, wo es sich anschließen muss, um richtig verdrahtet zu sein. Und dann, wenn man dann die Blockierung wegnimmt, wissen Sie, was es tut? Es löst sich von der nächstbesten Stelle auf und geht zu der richtigen Stelle. Und das hat der Idiot getan. Ich meine, und das ist alles kontrolliert und bestimmt durch einen genetischen Code. Wenn er nicht den richtigen Weg gehen kann, wird er den zweitrichtigen Weg gehen. Und wenn der zweitrichtige Weg blockiert ist, wird er den drittrichtigen Weg gehen. Und wenn man dann die Blockierung wegnimmt, wird er zurückgehen zum richtigen. Ich meine, wenn Sie einen Computer so bauen könnten, um das zu tun, dann wären Sie ein Mann oder eine Frau, je nachdem. Es ist fast unvorstellbar, wer die Neurologie kennt heute, nicht anzubeten, wenn man sieht, wie so wunderbar das gemacht worden ist. Und Gott hat diesen Körper gebaut aus Information, die festgelegt ist in der Zeit. Wenn der Geist Gottes von der Transzendenz herunterkommt und der Geist sich verbindet mit Materie, dann entsteht die Psyche. Und ich bin der persönlichen Überzeugung, dass wenn der Geist des Menschen sich verbindet mit Materie, die Tiere und die Pflanzen, die wir machen, genauso Individuen werden, wie wenn es Gott getan hat. Wenn wir ihm nachmachen, dann wird das Gleiche geschehen. Ich glaube, dass der Virus, den Saul Spiegelman machte, wenn der Virus einen Psyche hat, gleich sein wird wie der ursprüngliche Virus. Genau wie ein Zwilling, wenn Sie eineiige Zwillinge haben und chemisch dran gehen, können Sie 2 oder 4 oder 8 aus einem Ei machen. Und der Eingriff des Menschen macht ganz bestimmt Psychen zur gleichen Zeit. Ich habe das behandelt im neuen Buch. Nun, hier hat man die Psyche da. Und wenn ein Mensch sich den Rücken kehrt zu Gott, dann stirbt funktionell der Geist. Der Mensch ist tot in Sünden und Übertretungen, nicht wahr? Der unerlöste Mensch. Wenn er aber durch Vergebung der Sünden erwacht zum Leben, dann fängt an, der Geist Gottes zu ihm zu kommen, und dieser Zustrom aus der ewigen Ordnung des Geistes Gottes erneuert die Seele und erneuert auch den Körper. Sie werden das oft sehen bei Menschen, die sich bekehren, auch bei Drogensüchtigen, dass wenn sie einmal den Heiland finden, dann werden sie auch gesund. Bei den Gläubigen, wo das geschieht, haben wir eine Erholungsrate von 50%, wo die Pharmakologie allein weniger als 2 oder 3% hat. Also dieses System hier öffnet sich, dass der Mensch, der in Materie ausgeführt wird, geordnet wird durch den Geist Gottes, und eine Seele entsteht zur gleichen Zeit, und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele, heißt es. Nun, die Vergangenheit des Menschen, die Herkunft des Menschen, ist, dass Gott ihn gemacht hat, dass er hier eine Hybride ist, die fähig ist, im Paradies Gottes zu leben. Jeder, der Jesus im Herzen hat, lebt mit Jesus im Herzen, und er wird ihm ähnlicher von Tag zu Tag, wie er etappenweise durch die Wirkung des Geistes erneuert wird. Und das geschieht auch für den Geist. Geist hier erneuert Leib und Seele. Nun, als der Mensch, Adam, auf Erden war, mit seinem Soma, bebaute er den Garten und pflegte den Garten. Er war gebaut für den Garten. Nun, in seinem Geist, was hat Adam getan? Wir müssen Schluss machen. Machen wir eine Pause. Was hat Adam getan in seinem Geist? Wo war er? Er wandelte mit Gott, nicht wahr? Und da haben Sie das typische Bild des Wesens des Menschen, Gott wand, Adam wandelte auf Erden, hier hat er die fünf Sinne, um das zu tun, und in seinem Geist wandelte er mit Gott im Paradies und sprach mit ihm, und das war der Urzustand. Als dann der Urzustand vorbei war und sein Geist starb, weil er die Augen seiner Seele wegnahm von der Transzendenz des Vaters im Himmel, da starb er da und seine ganze Tätigkeit wurde einseitig und somatisch und leiblich und er wohnte auf Erden und der Mensch war ein amputierter Mensch. Die geistliche Seite starb und die somatische Seite blieb. Nun machen wir jetzt 10 Minuten Pause und dann gehen wir auf die Zukunft des Menschen zu. Die Sache ist so, dass der Geist versinnbildlicht in Materie, in den genetischen Code, baut den Körper, das wissen wir. Und wenn Körper und Geist zusammenkommen, da steigt die Psyche ein. Ich glaube, dass die Evidenz dafür ziemlich stark ist und die Bibel sagt das. Gottes Geist arbeitete auf der Materie und eine lebendige Seele, Persönlichkeit, Psyche, entstand. Man findet eigentlich das Gleiche bei Jesus. Der Geist Gottes kam über Maria und die Schrift sagt, dass Gott sagte, heute habe ich dich gezeugt. Habe ich dich gezeugt. Und das war eine Funktion des Heiligen Geistes. Nun, ich bin der Letzte, der analysieren will, was die Gottheit ist. Das möchte ich nicht. Man könnte sehr leicht gotteslästerlich werden auf den Gebieten. Das möchte ich nicht. Aber klar ist es, dass als Mensch zu einer bestimmten Zeit Jesus als Mensch gezeugt wurde. Und als der Heilige Geist die Chromosomen, die geordneten Teile der Materie zeugte in Maria, dass sie schwanger wurde. Nun, es war eine normale Schwangerschaft, nicht wahr? Sie wussten die Zeit, als Jesus kommen sollte und all das. Und die Psyche, die menschliche Psyche, war damit verbunden. Aber wenn diese Wechselwirkung, diese Dialektik einmal etabliert ist, wissen wir von der Medizin her, wie stark der Leib die Seele beeinflussen kann. Und wie stark die Sünden des Fleisches den Geist, das Verbindungsorgan mit Gott, töten kann. Die Katholiken sprechen von Todsünden, nicht wahr? Und obwohl ich das Wort gar nicht liebe, sicher ist etwas dabei. Denn wenn man gewisse Sachen tut mit dem Leib, und das sind, was sind das für Sünden, die den Leib und den Geist töten? Wer gegen seinen eigenen Leib sündigt, nicht wahr? Wie heißt es dann? Wer gegen den seinen eigenen Leib sündigt in den Geschlechtssünden, der sündigt gegen sich selbst, also gegen die Psyche. Und wenn man hier sündigt, kann man dieses System hier beeinträchtigen. Wenn dieses System hier, das ist das Verbindungsorgan mit Gott, der Geist, die Sünde, besonders die Sünde im Fleisch, tötet den Geist. Und psychosomatische Krankheiten haben ganz bestimmt viel damit zu tun. Ich kann Ihnen ein einfaches Beispiel geben. Wenn ein Mädchen, 16, 17 Jahre alt, Pickel im Gesicht hat, kann sie oft unter seelischen Störungen leiden. Entfernt man mit Acromycin die Pickel, und dann wird sie ganz frisch und fröhlich eine frische Seele. Nehmen wir den Sorgenvater, man kann sie kennen, an den Falten hier, und besonders diese Falten so, und da bekommen sie Magengeschwüre. Also von der Psyche, von den Sorgen, werden die Magengeschwüre im Leib, im Soma erzeugt. Und ich habe auch festgestellt, dass wenn ein Mensch depressiv ist, nicht immer,
Wenn ein Mensch depressiv ist in seiner Seele und eine Erneuerung durch eine Erweckung bekommt, dann auf einmal durch die Erweckung, Verbindungsglied mit Gott in Jesus, wird die ganze Seele und der ganze Leib gesund. Das haben wir doch alle erlebt, nicht wahr? Jesus konnte den Leuten ein Wort sagen und das Wort ging in seine Psyche und da sprangen sie auf und wandelten. Er behandelte den Mann mit Schlamm im Auge und durch seine Händeauflegung wurden Kräfte übermittelt und auf einmal konnte der Blindgeborene sehen. Dies ist eine kolossale Wechselwirkung und denken Sie nur nicht, dass man sündigen kann mit dem Leib, theologisch gesund sein kann. Das, was am meisten den Leib tötet, ist die Sünde gegen den Leib, und das sind Geschlechtssünden. Draußen sind die Hunde, sagt der Offenbarung, die Huger und die anderen, die Menschenschänder und Knabenschänder und solche Leute, und die sind draußen. Also diese Wechselwirkung ist ganz stark da, zwischen allen Teilen. Nun, was ich, ist das genug über psychosomatische Krankheiten? Wenn man sehr viel Sorgen hat, kann man den Leib kaputt machen. Geben Sie mir das Gegenstück jetzt von der Bibel her. Was ist das Gegenstück von Sorgen? Alle eure Sorgen werfen auf ihn, denn er sorgt für uns, nicht wahr? Das ist ein Gegenstück, aber... Ja, sagen Sie es leichter, ist das richtig?
Vertrauen.
Lachen. Lachen ist das Beste, der beste Arzt, ganz bestimmt. Und wenn ein Mensch das wirklich tun kann, vor allen Dingen über sich selbst, dann wird er oft gesund. Also diese ist eine Wechselwirkung da und wofür Kreling sorgen muss, ist der Mensch versorgt wird, Leib, Seele und Geist. Und dann ist die ganze Dialektik in Ordnung. Nun, was ich Ihnen sagen wollte, ist dieses. Es in Zeit und Raum keinen Programmierer, weder in Naturgesetzen noch in der Materie gibt, der fähig ist, ein solches Konzept zu entwerfen, wie wir ein Konzept sind. Wir sind wissenschaftlich gesehen, informationsmäßig gesehen, vorschriftsmäßig gesehen, in einer Vorschrift gesehen, wir sind das komplizierteste Wesen auf Erden. Wenn Sie dann bedenken, dass der komplizierteste Mensch, das komplizierteste Wesen auf Erden, mit der Verdrahtung von 4 oder 5 Billionen Anschlüssen im Gehirn, sodass wir bewusst sind und intelligent sind, dass all diese Verdrahtung miniaturisiert, vorschriftsmäßig, ablesbar auf dem unter dem Elektronenmikroskop konzentriert wurde auf einem Spermium und einem Ei, also auf der Größe eines Nadelkopfes, haben sie die gesenkteste Entropie, die es in dem ganzen Universum gibt. Also der Mensch ist selber kompliziert genug. Er ist das komplizierteste Wesen auf Erden, besonders die Anschlüsse, die Verdrahtung im Gehirn. Aber wenn Sie bedenken, dass das alles in algorithmischer Form auf einem Spermium war und einem Ei war, denken Sie, wie schrecklich es ist, zu freveln mit den Geschlechtskräften. Denn die sind kreativ. Und denken Sie, ein Volk kann nicht existieren auf der Basis von freiem Sex. Rein physiologisch gesehen, kann nicht existieren, geht kaputt und gewöhnlich innerhalb von 3 Generationen. Denn die Kräfte, von denen wir leben, sind kreativ. Und die stärksten Kräfte, die wir haben, sind sicher die Geschlechtskräfte. Und wenn ein Mensch sie schont und pflegt und nicht vergeudet und missbraucht, nicht gegen deinen eigenen Leib sündigt, der Mensch wird kreativ. Besonders braucht man das als Student. Ich bin nicht so sehr dafür, aber es ist meine private Meinung, dass Leute, wenn sie im Studium stehen und wirklich die ganzen kreativen Kräfte brauchen, ich bin nicht dafür,
dass sie auf starke Freundschaften eingehen zwischen den Geschlechtern. Schon rein aus kreativen Gründen. Da muss man sich Nein sagen. Wer nicht Nein sagen kann zu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein, sagt Jesus. Das bezieht sich nicht immer direkt auf Geschlechtskräfte, aber das ist ein Inbegriffen, denn aus diesen Kräften fließt die ganze Kreativität des Menschen. Nun, die Kreativität des Menschen liegt in seinem genetischen Code. Und der genetische Code ist ein konkreter Beweis dafür, für den Geist, die Intelligenz, das Bewusstsein, das dahinter steht. Die Teleonomie, wenn Sie wollen. Und wenn das der Fall ist, bedenken Sie, wie wunderbar das ist, dass der Geist sich verbinden kann mit Materie, um so einen Leib zu bauen, wie ich einen Leib habe und Sie einen Leib haben. Und Sie sind fähig, die ganzen Details unserer Schöpfung zu sehen, mit denen in Verbindung zu sein. Sie sind fähig, den Garten zu bebauen. Und wir haben einen Garten. Und denken Sie, was das für eine Sünde ist, wenn man den Garten, den uns Gott gegeben hat, verpestet. Wenn wir unser eigenes Nest verseuchen. Und wir sind dabei, das zu tun. Nun, man tut es aus politischen Gründen. Zum Beispiel, ich hätte nichts gegen die Atomenergie. Gar nichts, das ist eine sehr gute Idee. Aber wenn diese gute Idee das Nest, das Paradies verseucht, in dem wir wohnen, dass unsere Kinder, wenn unsere Kinder leben können, der Herr Jesus nicht vorher zurückkommt, dann würde ich Nein sagen. Ich darf das Nest nicht verpesten. Und ich gebe Ihnen nur ein Beispiel für die Zukunft. Was wir tun mit der Verpestung der Erde. Der radioaktive Abfall von Plutonium und von Uran-235 ist Zehntausende von Jahren hochaktiv. Wir wollen das in die Erde pumpen, in die geologischen Schichten. Wir sagen, sie seien sicher in Salzhöhlen. Wir wissen, dass die Erdbeben ständig zunehmen. Und wir wissen von der Schrift her, dass die Erdbeben zur Zeit Christi immer mehr kommen werden. Nun, wenn einmal so ein Nest von radioaktivem Müll, Gemülle, aufgebrochen wird, in das Trinkwasser kommt. Werner von Braun war ein sehr weiser Deutscher, der die Atomenergie jetzt nach dem Krieg in Amerika entwickelte, bis er starb. Ja. Er hat gesagt, und er war kein Narr, der Werner von Braun. Er hat gesagt, es gibt nur eine sichere Methode. Beim jetzt entstandenen Dinge. Wenn wir das eigene Nest nicht verbessern wollen, schießen wir es in die Sonne. Oder in das Weltall hinaus. Denn wir können es nicht haben ohne uns. Es ist lebensschädlich. Nun, ich sage immer, oh gut, wenn Sie Energie haben müssen, sind zwei Probleme. Was machen Sie mit dem Abfall? Wenn Sie das erledigt haben, dann werden wir eine Zukunft haben. Schießen wir es in die Sonne. Aber die Raketen sind zu 80% sicher, nicht wahr? Wenn sie explodieren und der ganze Abfall auf Erden kommt, was machen wir denn da? Ist zu riskant. Er würde es nicht tun, sagt er es auch. Aber es ist die einzige sichere Methode. Denn wir verpesten die Zukunft aus 20.000 Jahren. Nun, die Schweizer, die sind weiser in diesen Dingen. Wir sagen, also ihr lieben Leute, wir wollen es, das Volk, nicht die Regierung. Wir wollen es gar nicht haben, denn wir wollen für unsere Kinder sicher sein. Und die Schweizer haben letztes Jahr mehr exportiert an Strom, als was sie erzeugt haben mit ihren Atomreaktoren. Und sie sind mit diesen Zahlen gekommen und haben gesagt, wie schön, wir verkaufen das Zeug nicht. Und gegen Geld verkaufen wir die Zukunft unserer Kinder. Das machen wir nicht. Punkt. Bern, Notiz serviert, dass wir das nicht tun. Nun, das sind einige Sachen, praktische Sachen von der Zukunft. Ich glaube, wir sind hier, um die Erde zu pflegen. Und wegen Geld dürfen wir die Zukunft nicht kaputt machen. Wenn wir eine Methode hätten, die Radioaktivität loszuwerden, würde ich nichts sagen. Aber doch kommt ein zweiter Punkt, und das muss ich Ihnen auch sagen. Wir erzeugen Energie. Wo fließt sie hin? Wir erzeugen so viel Energie, dass wir in Gefahr sind, CO2 in der Luft zu erhöhen. Und CO2 in der Luft, wenn es erhöht wird, die Konzentration erhöht wird, macht einen Treibhauseffekt und die Atmosphäre wird wärmer. Und wenn die Atmosphäre wärmer wird, werden die Polarkappen schmerzen und die Niederlande und die anderen Länder, die tief liegen, die werden unter Wasser sein. Die Temperatur ist schon rapid am Steigen. Also wenn man Energie erzeugt, muss man gucken, wo die Energie hinfließt. Also wenn Entropie zunimmt, muss man sehen, wo die Entropie hinkommt. Und wir erzeugen viel zu viel, als dass unser ökologisches System das machen könnte. Also sind sehr viele Sachen, die man überlegen kann, aber die Schwierigkeit ist gegen Gewinnsucht vorzugehen. Das ist die große Schwierigkeit. Und die Leute meinen, dass sie das nicht sagen dürfen. Also wir sind hier gebaut aus diesem System, die Erde zu pflegen. Ist das unsere Zukunft? Die Antwort ist natürlich nein. Solange wir den Garten haben, müssen wir den Garten pflegen. Gott hat uns gebaut mit einem Plan, aus der Materie, die vorhanden war, um einen Leib zu haben, wie wir einen Leib haben. Und dieser Leib ist zeitlich. Aber wir sind gebaut, wie ich Ihnen vorgelesen habe, in dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5 dort. Wir sind gebaut für eine ewige Behausung. Denn wir, die wir in diesem Zelt sind, seufzen und sind bedrückt, weil wir nicht wünschen, entkleidet zu werden, sondern überkleidet zu werden, damit es sterblich vom Leben verschlungen werde. Der uns eben hierzu oder dazu bereitet hat, ist Gott, der uns den Geist als Angeld gegeben hat. Was Gott wirklich vorhat mit uns, ist, dass wir in dieser Zeit, wo wir versuchen, kurze Jahre, erstens mit der Umwelt, die uns gegeben hat, wie die Ökologie, die uns Gott uns gegeben hat, versuchen wir damit richtig umzugehen. Aber alles, was Gott tut, ist immer eine Dialektik. Also wenn wir versuchen, den Garten zu pflegen, wird der Garten auch uns etwas tun. Verstehen Sie mich? Wenn ich meinen Garten pflege, der Garten pflegt mich, indem er mir Obst gibt, indem er mir Seidelbast gibt, indem er mir Flieder gibt, indem er mir Würmer gibt, die ich untersuchen kann, indem er mir alle, bitte? Entschuldigung, hatte ich vergessen. Ja, ist richtig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehen Sie, der Computer ist schon defekt geworden. Aber nicht von den Erdbeeren, die haben mir gut getan. Der Garten wird von uns gepflegt. Aber wir werden gepflegt vom Garten.
Da gelten für
die für
uns nützliche
Bewegungen. Ja, natürlich. Ich vermeide die Rolltreppen deswegen, nicht wahr? Weil ich die nützliche Bewegung haben will. Da haben Sie ganz recht. Der Schweiß ist sehr, sehr gut. Also alles, was wir tun, ist nützlich. Wenn Sie studieren, oh, es ist schade, dass ich nicht darüber rede, ich müsste mal, wenn ich dazu komme, müsste ich darüber reden. Wenn Sie etwas tun müssen, das, was Sie tun, tut etwas an Ihnen. Verstehen Sie mal? Das ist immer eine Dialektik. Kann man nicht vermeiden. Nun, Gott hat uns diesen Garten gegeben, die zeitlich bedingt ist. Aber der zeitlich bedingte Garten tut etwas an mir, der ich ewig bedingt bin. Die zeitliche Not bringt eine ewige Frucht. Ich arbeite im Garten, ich bekomme einen zeitlichen Nutzen in Erdbeeren und Rahmen, nicht wahr? Das ist ja klar. Aber auf der anderen Seite, wenn ich die Geduld lerne, die Stachelbeeren zu pflücken, nicht wahr, und mich nicht zu sehr kratzen zu lassen von den Stacheln und Düngen und all diese Dinge, und Geduld lernen, die Arbeit draußen tut etwas an meine Seele. Wissen Sie, wenn ich Seidelbast habe im Mai, März, Flieder im Mai, ich weiß es nicht. Es bringt mich zur Anbetung. Ich habe das sehr, sehr gern. Und wenn ich eigene Mönchenjungfrau vor meinem Fenster sehe, das entspricht mir. Und das bringt mir ewigen Gewinn. Ich lobe den Schöpfer, dass er das alles so schön gemacht hat. Er sagte, er habe es schön gemacht für uns. Da bin ich so sehr dankbar. Also die Funktion des heutigen Menschen vom Stand der Vergangenheit aus ist, dass die Vergangenheit die Realisierung des Codes Gottes zeigt. Und wenn ich in diese Vergangenheit gucke, wie Gott das so wunderbar gemacht hat, und in unserem kleinen Maße machen wir nach, das hilft mir für die Ewigkeit. Das hilft mir für die Zukunft. Und wenn ich meinen Leib angucke, da bekomme ich die stärkste Hilfe, und das ist die Zukunft des Menschen. Der Mensch hier
wird durch die Wechselwirkung, die Dialektik zwischen Geist und Leib,
wird die Seele erbaut. Sie Theologen, Sie sind dafür da, gerade das zu tun. Aber vergessen Sie nicht die leibliche Seite. Und vergessen Sie nicht die geistliche Seite, indem Sie die Seele pflegen. Der Geist Gottes ist sein Wort. Mein Wort ist Geist. Und wenn ein Theologe versucht, die Seele zu pflegen, ohne das Wort, dann arbeitet er absolut vergeblich. Er könnte einen psychologisch besser machen als ein Theologe. Aber wenn er wirklich mit dem ewigen Wort kommt und hier arbeitet, durch Geist, an der Seele, dann tut er etwas, was ein Theologe tun sollte. Nun, was Gott vorhat mit uns, ist
durch die Wechselwirkung in der Zeit mit dem Leib, mit der Materie, er hat es vor, den Leib zu erziehen,
für die ewige Behausung, für den Auferstehungsleib. Jesus musste leiden und dann in die Herrlichkeit eingehen. Durch das Leiden lernte er Gehorsam, und aus dem Gehorsam hat Gott ihn eingesetzt über das ganze Universum. Er ist der höchste Name auf Erden, im Himmel und unter der Erde, weil er in der Zeit das getan hat. Also die kurze Behausung in der Hütte unseres Leibes ist dafür da, um durch die Wechselwirkung Geist und Leib, ist dazu da, dass die Psyche des Menschen, die ewige Ich, vorzubereiten auf die ewige Behausung, die Jesus jetzt vorbereitet für uns. Der Zweck des Studiums ist ihre Psyche zu disziplinieren. Sie wissen, was Jünger heißt auf Englisch?
Disciple.
Das heißt, jemand, der diszipliniert ist. Und ein schädlicher Einfluss des heutigen Sozialismus ist, dass es jegliche Art von Disziplin ablehnt. Und das macht den Werdegang der Seele in dieser Welt zunichte. Disziplin ist, was man haben muss, um Soldat zu sein. Disziplin ist, was man haben muss, um Gelehrter zu sein. Wer nicht fähig ist, Nein zu sich selbst zu sagen, und damit meine ich nicht eine falsche Askese, in keiner Weise, aber wer nicht Nein sagen kann zu sich selbst, auch in Bezug auf Geschlecht, der ist nicht fähig, mein Jünger zu sein. Denn ein Jünger Jesu ist eine Psyche, die sich bewusst erziehen lässt für die ewige Behausung, die Gott ihm vorbereitet. Jetzt seine Tätigkeit im Himmel ist die Landbesitze, die Landhäuser für uns zuzubereiten. Und sie werden so viel herrlicher sein, wie ein Zelt herrlicher, weniger herrlich ist als ein Landzelt. Die vielen Menschen, die er uns bereitet. Also was ich Ihnen sagen würde in Bezug auf unsere Zukunft ist dieses. Solange wir es können, müssen wir als vernünftige Menschen den zeitlichen Garten pflegen. Das müssen wir tun. Und die Christen haben in der Vergangenheit das sehr, sehr vergessen. Sie haben einfach über alles geherrscht und da ist alles kaputt gemacht. Das darf man nicht. Und das haben wir getan. Und wir müssen dazu stehen und bekennen, dass wir es getan haben. Aber das ist nicht alles. Wenn Ihre Religion einfach daraus besteht, den Garten zu pflegen, dann sind Sie einseitig. Den Garten müssen Sie pflegen, aber das andere nicht lassen. Sie müssen sehen, dass die Gartenarbeit, die Sie hier tun, den eigentlichen Zweck erfüllt, dass Ihre Persönlichkeit so erzogen wird, und damit schließe ich mit diesem Wort, dass Ihre Persönlichkeit so erzogen wird, auf dass Sie in die ewigen Hütten eingehen können. Denn in den ewigen Hütten haben Sie ein unermesslich größeres Werk zu tun, als was wir hier in dem Garten haben. Diese Gartenarbeit ist nur eine Vorarbeit. Ich muss Ihnen da einen kleinen Witz erzählen, dann komme ich zurück. Ich hatte die Notwendigkeit, als ich Professor war in Chicago, sehr oft Assistenten einzustellen ins Labor. Und wir arbeiten in der Pharmakologie mit der Austestung von Drogen. Wir arbeiten mit Strukturen, die eben gegen Lepra, gegen Tuberkulose, gegen Krebs, gegen eben all diese Dinge wirksam sind. Und sehr behutsam erbarmen wir uns unseres Viehes. Und das sind die Meerschweinchen. Aber wir müssen uns ihre erbarmen. Die Bibel sagt das. Und deshalb bin ich bekannt dafür geworden, dass ich nie etwas erlaubt habe, was Tiere quält. Das erlaube ich nicht. Aber ja, der Assistenten anzustellen, ist oft sehr schwierig. Besonders wenn sie weiblich sind. Denn die Frauen, die sind sehr lieb, nicht wahr? Aber sie können sich eher verstellen als Mann. Ein Mann kommt rein wie ein Bulle in Porzellanladen, nicht wahr? Und man, ich rede von mir selbst. Man erkennt ihn sofort, ist nicht wahr? Aber die Dame, die tanzt herein, nicht wahr? Und ist alles ganz wunderbar, bis man es erfährt. Also da muss man es erfahren, nicht wahr? Ich bin kein Antifeminist oder sowas. Nein, keine Weise. Ich darf nicht mehr sagen, sonst sage ich da zu viel. Wie testet man schnell einen Assistenten? Die kamen rein, sie wollten mich sehr schnell haben. Nicht wahr? Gute Stellung, aktive Forschung. Wissen Sie, was ich getan habe? Ja, sowieso, gern. Wir haben Arbeit. Da liegt der Aufwasch. Also riesige Mengen von Petri. Dishes, nicht wahr, wie sagt man, also Gefäße, Schalen, richtig. Gehen Sie bitte dran und dann, wenn das alles fertig ist, kommen Sie zu mir und ich gebe Ihnen die Aufgabe. Nun, oft waren Sie sehr, sehr, sehr unwillig, dass Sie den Aufwasch hatten. Nun, jeder Wissenschaftler muss Routinearbeit tun. Es ist nicht alles die großen Nobelpreiserfindungen. Sehr viel besteht aus Aufwasch. Sehr viel besteht aus Flicken von Zank zwischen den Leuten, nicht wahr? Man muss all die Kleinarbeit, die Routinearbeit tun. Und wir haben eine Methode gehabt, dass wenn die Schmerzpunkte, die sie bestimmten und den Aufwasch, den sie taten, ich habe dann andere Assistenten zur Prüfung herbeigeholt, zu sehen, ob es richtig ist, ehe wir neue Leute einstellten. Und wenn es nicht in Ordnung war, da habe ich gesagt, wer im Kleinsten untreu ist, der ist auch im Großen untreu. Unsere Aufgabe hier unten in dem Garten ist, das Kleine zu tun. Aber wenn Sie alles tun, um dem Herrn zu gefallen, dann weiß er, dass er sie einsetzen kann bei den großen Aufgaben. Und die großen Aufgaben sind in der neuen Hütte, die ewig ist, die er baut. Und da kann er nur Leute vertragen dort und gebrauchen, die seine Gesinnung haben. Die Erziehung in dieser Welt ist eine Erziehung der Gesinnung. Und wenn die Gesinnung durch ihr Studium sie dazu bringt, die Gesinnung Jesu zu pflegen, dann wird der Herr Jesus eine neue Aufgabe für sie haben und nicht diese Kleinarbeit von Aufwasch. Meine Mutter hat Dienstmädchen sehr oft auf den großen Gut einstellen müssen. Meine Mutter, wahrscheinlich hat es von ihr, sie hat die Mädchen eingestellt, eine Woche zu sehen, denn in einem Farmhaus, da kann mancherlei schief gehen, sehr schnell. Und sie hat immer geguckt in dem Ausguss, zu sehen, ob sie den Ausguss geputzt hatten. Wenn nicht, war, dann hat sie sie nicht genommen. Sie war sehr eisern in dieser Hinsicht. Denn sie sagte, wer im Großen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und eine Erziehung des Geistes ist ganz bestimmt, dass alles, was man tut, das tut man dem Herrn. Ich habe selber gelernt, als ich mich bekehrte, ich habe geraucht. Zigaretten, nicht wahr? Und niemand hat gewusst, dass Zigaretten Krebs verursachen damals. Gar nicht. Sie waren teuer. Sie kosteten 6 Pence das Paket. Und ich hatte einen Schilling, also 12 Pence die Woche, Taschengeld. Und da habe ich einmal hingegangen, mein Paket holen. 6 Pence. Und da sagte mir eine Stimme, ich sehe keine Visionen, aber es kam irgendwie hoch in mir. Bist du treu mit den 6 Pence? Es war zur Zeit der großen Depression und mein Vater hatte Mühe, uns Geld zu geben. Und da kam ich zu dem Schluss, auf der Stelle, das ist vergeudenes, verpafftes Geld. Das dürftest du eigentlich deinem Vater nicht tun, wenn es ist nicht nötig. Sicher ist es nicht gut, denn du hustest danach. Dann habe ich von dem Punkt an, wo ich erkannte, das war der Text. Wer im Geringsten treu ist, der ist im Großen treu. Von dem Punkt an habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Und ich habe es auch nicht mehr gemacht. Das war schwer die ersten 2 Wochen, aber dann habe ich es überwunden. Nun, was der Herr Jesus tut in den Kleinigkeiten ihres Studiums, mit der Bildung des Kopfes, durch das Ochsen und Lernen und Büffeln und all diese Dinge, die man tun muss. Was er tut, ist, er bereitet durch diese Wechselwirkung die Persönlichkeit, die Gesinnung eines Menschen vor. Und dies ist sein Ziel, und ich lese es Ihnen vor, noch einmal, denn hier ist die Zukunft des Menschen. Wir kamen aus der Ewigkeit in die Zeit, eine Zeit lang diszipliniert zu werden, dass wir jünger werden. Ein Jünger ist ein Disciple, ein Disziplinierter. Und die Disziplin, die wir nehmen müssen, ist diese Disziplin in dem Philipperbrief, den ich behandelt habe, von dialektischem Standpunkt, in dem kleinen Buch Ergriffen, Ergreife. Es ist ein Buch von ungefähr 160, 170 Seiten. Und ich habe gezeigt, dass Christus jeden Christen ergriffen hat. Wir haben das Kreuz gesehen und der leidende Sohn Gottes, dass er mich liebte bis in den Tod, hat mich ergriffen, nicht wahr? Seine Gesinnung hat mich, meine Gesinnung, ergriffen. Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz für mich, um mich von ewigem Tod zu retten, hat mich ergriffen. Und so bin ich Christ geworden, Sie auch. Nun, die andere Seite wird selten gepredigt. Ergreife ich Christus? Ist Christus ergriffen von mir, wie ich von ihm ergriffen sein will? Sie wissen, wenn man eine Frau heiratet, vielleicht wissen Sie es nicht, aber wenn man eine Frau heiratet, gewöhnlich ist der Bub sehr, sehr weg von dem Mädchen. Kann sein, dass das Mädchen sehr, sehr weg ist von ihm. Das Wichtigste ist, dass er sie nicht heiraten darf, bis sie so ergriffen ist von ihm, wie er ergriffen ist von ihr. Und dann hat man eine glückliche Ehe. Verstehen Sie das? Und so ist es auch in dem christlichen Leben. Christi Gesinnung hat mich ergriffen. Das ist ideal, dass Gott mich liebte bis zum Tode. Denn ein Freund, der mich liebt bis zum Tode, auf den kann man sich verlassen. Und das ist der Herr Jesus Christus. Nun, sagt die Bibel, auf dass ich ihn ergreife, dass er meine Gesinnung so erzieht, dass er sagen kann, dass er wohlgefallen hat an seinem Knecht. Ich lese Ihnen einige Verse vor, um das klar zu machen. Diese Gesinnung heget in euch, die auch in Christus war. Also die Gesinnung von uns beiden sollte gleich sein. Die Gesinnung Jesu in euch, die auch in Christus war, der, als er in Gottes Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte. Er nahm Knechtsgestalt an und dem Menschen ähnlich wurde. Der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jetzt. Daher hat ihn Gott über die Maßen erhöht. Daher hat ihn Gott den Auferstehungsleib gegeben und ihm die Macht gegeben, die Landbesitze, die Landhäuser von uns zu bekommen. Weil seine Gesinnung ewig erzogen wurde in der Zeit, in dem Gehorsam. Er lernte, obwohl er Sohn Gottes war, den Gehorsam durch das, was er litt. Und wer den Weg Jesu geht, wer gottselig leben will in Jesus, wird Trübsal, Verfolgung leiden. Er wird es tun. Sie können das nicht vermeiden. Und Gott tut das, weil er das an seinem Sohn getan hat, um seine Psyche vorzubereiten auf die Zukunft, die die ewige Behausung Gottes hat, den ewigen Körper Gottes hat, wo wir seine Werke tun. Wir werden in der großen Ewigkeit riesige Werke haben zu tun mit Jesus. Er ist König des Kosmos und er braucht seine Glieder, seine Söhne und Töchter, um seine Hände zu sein, um sein Werk auszuführen. Und deshalb müssen wir die richtige Gesinnung haben. Und die Funktion des Menschen in der Herkunft ist gerade das. Und in der Zukunft, die Funktion ist die Ausübung des Werkes, die wir gelernt haben in der Zeit. Daher hat er ihm Gott auch einen Namen gegeben, der über alle Maßen ist, in ihn erhöht, und den Namen geschenkt, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich beuge jedes Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist der Werdegang Jesu auf Erden. Jetzt drehen Sie das Kapitel um und gucken Sie mal in Kapitel 3, und da finden wir dann das Ende. Kapitel 3 von Philipper 4. Alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Hat das Jesus getan? Was war die Gesinnung Jesu? Er war in der Gottheit und hatte alles. Und alles, was er besaß, was Gewinn war, hat er für Schaden geachtet für, sind Sie mit mir? Für uns, nicht wahr? Also jetzt finden Sie die Dialektik in der Schrift. Alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte auch in der Tat dafür, dass alles nur Schaden ist, um des überragenden Wertes der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, willen. Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt und ich halte es für Unrat, sind Sie mit mir, damit ich Christus gewinne. Christus hatte ihn gewonnen, wo? Auf der Damaskusstraße. Herr, Was soll ich tun? Du, der Gekreuzigte, den ich verfolge? Und der Gekreuzigte, das Bild von dem Gekreuzigten auf der Damaskusstraße, hat Pauli Herz gestohlen, gewonnen. Stimmt's? Nun sagt Paulus, ich tue das Gleiche, was Christus tat. Ich achte alles für Schaden, auf dass ich ihn gewinne. Er achtete alles für Schaden, auf dass er Paulus gewann. Sehen Sie diese Wechselwirkung. Dass ich Christus gewinne, nie mehr erfunden werde, wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Er sagt, es ist nicht Werkgerechtigkeit, Jesus zu gewinnen. Die Basis von Jesus gewinnen ist, dass man das Blut Jesu hat als Basis des Lebens. Und ein Geschenk, freies Geschenk des Lebens. Aber er sagt, die Gewinnung in der Persönlichkeit, das ist eine andere Sache. Wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Er bestätigt das Evangelium in Parenthese. Um ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Christus gewann mich, indem er den Tod gleichgestaltet war. Nun sagte Paulus, ich will ihn gewinnen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Gleiche Gesinnung. Gleiche Gesinnung. Und das ist die Funktion dieses kurzen Lebens hier auf Erden. Lesen wir es fertig. Indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich vielleicht zur Auferstehung, das heißt in dem Griechischen zur Ausauferstehung. Also es gibt die letzte Auferstehung, wo Kleine, Groß, Reichen, Arm, Bösen, Gut auferstehen werden und gerichtet werden, nicht wahr? Nun, er sagt, es ist eine Auferstehung vor der Zeit ist, eine Ausauferstehung, erlangen möchte. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Hat nichts mit dem ewigen Leben zu tun. Die Basis ist das ewige Leben. Aber er sagt, dass nicht, dass ich ihn schon ergriffen hätte. Das werde ich wissen, wenn ich vor ihm stehe. Aber was ich will Christus durch meine Lebensweise hier auf Erden so ergreifen, wie er mich ergriffen hat, dass diese Gesinnung, die in ihm war, in mir war. Er war ein Jünger, der erzogen wurde durch Leiden, genau wie Jesus das Gleiche war. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich auch von Jesus Christus, Christus Jesus, ergriffen worden bin. Also Freunde, die Zukunft von uns als Christen hängt nicht mit der Politik und nicht mit der Erde und mit all diesen Dingen zusammen. Aber wie ich mit der Politik und mit der Erde umgehe, um dadurch, durch die dialektische Wirkung, meine Persönlichkeit zu Jesus hin erziehen lasse, das wird meine Zukunft bestimmen. Und die Zukunft ist Jesus. Denn der Herr des Kosmos, der den Namen hat, der über alle Namen ist, ist Jesus. Und was Jesus braucht, ist seine Braut, die Gemeinde. Und die erste Bedingung für eine Braut bei einem Bräutigam ist, dass die beiden die gleiche Gesinnung haben. Nicht, dass sie die gleichen Gedanken haben, sondern dass sie die gleiche Gesinnung haben. Und die Gesinnung Jesu ist maßgeblich für mich, das hat mich ergriffen und mich zum Leben gebracht. Und jetzt sagt Jesus, also gut, jetzt weißt du, wie man es tut, jetzt ergreife du mich. Und wenn man ihn ergreift, wie er uns ergriffen hat, dann werden wir seine Gesinnung haben. Und er setzt uns in eine neue Wohnung, in eine neue Zeltbewohnung mit viel größerer Macht. Wenn ein Kind mit 18 Jahren gelernt hat, dann tue ich meine Kinder nicht in einen Mercedes. Ich habe keinen Mercedes, aber das würde ich nicht tun. Lass sie lernen auf einem Ford oder auf einem Volkswagen oder so etwas. Und wenn sie dann ihre Prüfung bestanden haben, und unfallfrei gefahren sind, dann, nicht wahr, kommt der Maserati vielleicht, oder so etwas. Und unsere Zukunft verhält sich so. Bewusst Disziplinieren Sie sich, erfüllen Sie sich das Wort Gottes in Ihrem Leib. Jesus sagte, ich bin gekommen, in dem Band des Buches steht es von mir geschrieben, in meinem Leib dein Wort zu erfüllen. Und wenn das unsere Einstellung ist als Theologen, das Wort Jesu in dem Leib zu realisieren, dann werden die ewigen Wohnungen in der Zukunft für uns bereitet sein. Vielen herzlichen Dank.